So ein bisschen Wein am Abend kann doch nicht schaden, oder? Ich kann immer so gut entspannen, wenn ich Alkohol trinke. Oder, ach, das Gläschen Wein macht mich einfach ein bisschen lockerer und entspannter. Wenn du das kennst, dann ist diese Folge unbedingt für dich. Oder vielleicht, wenn du auch jemanden kennst, dem das so geht, dann hör dir unbedingt mal an, was aus traumatherapeutischer Sicht dahinter stecken könnte, was dir dein Nervensystem sagen will und warum es nicht deine Schuld ist, wenn du denkst, du brauchst Alkohol zur Entspannung. Also ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hört direkt rein.
Hi, ich bin Corinna, die Osteopathin für Körper, Geist und Seele.
Und heiße dich von Herzen willkommen zu Wissen hilft heilen, dem Podcast, der dir zeigt, wie du deine Stresssymptome abbaust und wieder voller Selbstliebe durchs Leben tanzt. Und heute geht es darum, was haben ein Glas Wein am Abend, chronische Schmerzen, Erschöpfung, Schokolade und ständiges Funktionieren gemeinsam? Wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt dran, denn ich habe heute einen wundervollen Gast, die liebe Silke. Und Silke ist Sozialpädagogin, systemische Coachin, Hypnose-Coach, Traumafachberaterin für Frauen. Und Silke, du hast es dir zur Aufgabe gemacht, das Verhältnis zu Alkohol von Frauen zu verändern. Also du hast dich auf das Thema Alkohol spezialisiert und darum wird es heute auch gehen, unter anderem. Es ist so schön, dass du hier bist, denn du hast auch als Traumafachberaterin einmal den Feeling Good Kurs mit angeguckt und so können wir heute hier ganz viele Themen miteinander vereinen. Und hast du denn schon rausgefunden, Silke, was mich interessieren würde, warum machen wir immer wieder Dinge, obwohl wir wissen, dass sie uns schaden? Diese Frage, die stelle ich mir so oft. Und mit der hast du ja dann auch ständig zu tun, oder?
Ja, das stimmt. Das ist die Frage, die die meisten Frauen stellen, die ihren Weg dann zu mir finden. Ich weiß doch, dass das nicht gut ist und ich will das doch anders haben. Und warum passiert mir das immer wieder? Und da gibt es natürlich verschiedene Erklärungsmodelle. Und das Erste, was ich immer sage, ist als Traumafachberaterin, ist die Brille, die ich immer aufhabe, die Annahme des guten Grundes. So nennt sich das. Ein ganz wichtiger Teil meiner Haltung. Das heißt, es gibt immer einen guten Grund für das, was wir machen. Auch wenn wir das nicht verstehen, auch wenn wir den nicht kennen. Und es gibt so verschiedene Seiten in uns. Und dann gibt es so eine Seite in uns, die sagt, ich habe aber so einen Stress und ich fühle mich so überfordert. Und ich weiß gar nicht, wie ich mit all diesem Druck, mit diesem ganzen Stress umgehen soll. Und Alkohol ist dann für diese Seite in uns, für manche von uns, die beste Lösung, die wir in dem Moment haben. Bei anderen ist es, du hast gesagt, die berühmte Schokolade. Ne? Auch Schokolade ist ja wunderbar, wenn man sie in Maßen genießt. Aber manchmal ist ja auch das etwas, wo Frauen sagen, oh, und dann esse ich jeden Tag auf einmal eine Tafel oder zwei Tafeln. Oder ich komme gar nicht mehr von Netflix weg. Oder ich kaufe ständig Sachen und weiß, ich brauche die gar nicht. Das sind ja alles solche Dinge, die wir tun, weil ein unwillkürliches System in uns auf einmal das Ruder übernimmt. Und das unwillkürliche System ist immer stärker als das willkürliche, immer stärker als der bewusste Wille. Und das muss man wissen. Und dieses unwillkürliche System hat aber einen guten Grund. Das ist dafür da, es ist irgendwann mal entstanden, um uns zu beschützen. Zum Beispiel in Situationen, wo wir keinen anderen Ausweg wussten, als dann sowas zu machen.
Also du sagst, wir machen Dinge, obwohl wir wissen, dass sie uns schaden, um uns eigentlich zu schützen. Also genau. Die Annahme des guten Grundes, wie kann ich das für mich verstehen? Ich habe ja nicht als Kind gelernt, dass Alkohol eine Lösung ist. Oder doch, habe ich das von meinen Eltern abgeschaut? Oder woher kommt das, dass wir dann zu so einem Suchtverhalten, nenne ich es jetzt mal? Und ich glaube, ich war früher selbst kaufsüchtig, also da habe ich mich jetzt wieder erkannt. Ja, wenn es mir nicht gut ging, habe ich mir irgendwas gekauft, um mich kurzfristig besser zu fühlen. Also es hilft ja, um da kurz rauszukommen, aber danach habe ich mich ja dann auch noch schuldig gefühlt. Da kommt ja dann noch die Schuld und die Scham oben mit drauf, dass ich zu viel Geld ausgegeben habe. Und bei Alkohol, denke ich, ist es das Gleiche, oder würdest du das unterscheiden? Klar. Und wie kommt das zustande?
Das sind verschiedene Ebenen. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass wir uns häufig die die Wahl der Strategie haben wir uns häufig abgeguckt von Bezugspersonen. Also Menschen, die Alkohol missbrauchen, gebrauchen in schädlicher Art und Weise, um Gefühle zu regulieren, haben sich das häufig bei Eltern abgeguckt. Also 9 von 10 Menschen, mit denen ich spreche, haben mindestens einen Elternteil, der auch in schädlicher Weise Alkohol konsumiert hat. Das heißt, wir haben schon gelernt als Kinder, aha, die Erwachsenen, die regulieren ihre Gefühle scheinbar übers Trinken. Ja, wenn die Spaß haben wollen oder wenn die Stress haben oder sowas, dann trinken die. Das andere ist, dass vielleicht oder dass viele Menschen, die zu so einem Verhalten kommen, ob das jetzt Alkohol ist oder wie du sagst, ne, dieses Shoppen, irgendwas machen, was man eigentlich nicht will, was man irgendwie nicht steuern kann, wo man weiß, es ist blöd, aber ich mach's trotzdem, dann kommt das auch häufig aus der Ecke, die eigenen Bedürfnisse nicht wirklich wahrnehmen. Und nicht, dass wir nicht gelernt haben, die kommunizieren zu dürfen. Also viele von uns haben dann gelernt als Kind, so reiß dich mal zusammen oder jetzt hör auf zu heulen, geh in dein Zimmer, bis du wieder normal bist. Und also irgendwie die eigenen Gefühle zu verstecken ein Stück weit. Und hinter diesem, also wenn du jetzt Alkohol trinkst oder wenn du shoppst oder wenn du irgendwas machst, was du eigentlich nicht möchtest, steckt dahinter eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe, nach Entspannung, nach innerer Sicherheit. Und weil wir das verlernt haben zu spüren, weil wir gelernt haben, unsere Bedürfnisse ganz weit nach hinten zu schieben, kommt dann so ein Ersatzbedürfnis nach vorne. Und das hat auch was zu tun, ich will das jetzt nicht zu groß machen, aber das hat natürlich auch was zu tun mit gesellschaftlichen Einflüssen, weil zum Beispiel Dinge zu kaufen ist ja etwas, was auch gefördert wird durch Werbung und so weiter. Und auch Alkohol wird ja so gepusht als etwas, was dafür sorgt, dass man Spaß hat, dass man sich locker fühlt. Und das ist das, was die meisten Menschen dahinter wollen. Also die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, und ich bin ja selber auch, also ich gehörte ja selber auch dazu, die rennen und rennen und rennen und funktionieren und funktionieren. Der Körper meldet sich schon länger und die drücken das immer wieder weg, weil die Bedürfnisse zu spüren, die eigenen Gefühle zu fühlen, eine Zeit lang in ihrem Leben nicht sicher war. Und dann lernen wir als Kind, okay, ja, das ist hier irgendwie nicht erwünscht, dann ist die Mama vielleicht traurig, wenn ich meine Gefühle zeige, oder dann ist die sauer auf mich, oder dann schickt die mich in mein Zimmer, dann bin ich allein. Und dann fühle ich lieber meine Gefühle nicht, sondern mach halt etwas, was gesellschaftlich akzeptiert ist, zum Beispiel kauf mir was oder trink was oder so. Und dann ist Alkohol halt leider so gebaut, dass er abhängig macht. Und das weiß man eigentlich auch, aber bis es dann soweit ist, ist es oft schon zu spät.
Sicke, also ich habe jetzt verstanden, dass ich mir das als Kind wahrscheinlich irgendwo abgeguckt habe als Regulationsmechanismus und dann eben gelernt habe, es ist nicht sicher, meine eigenen Gefühle zu fühlen oder meine Bedürfnisse zu äußern. Es ist sicherer zu funktionieren. Und ich weiß ja aber, dass, ja, wenn ich zu viel kaufe, ist mein Konto leer, dann habe ich ein Problem. Wenn ich Alkohol trinke, bin ich irgendwann abhängig oder auch, ich fühle mich ja körperlich nicht fit am nächsten Tag und bin ja gar nicht leistungsfähig. Und ich mache es aber trotzdem. Ist es mangelnde Disziplin oder so, was ich vermuten würde, versucht uns unser Nervensystem eigentlich nur zu schützen und wovor?
Also mangelnde Disziplin ist es auf keinen Fall, weil die Menschen, mit denen ich arbeite, die Frauen, die sind alle super diszipliniert. Also ich habe auch wirklich, ich habe Ärztinnen dabei, viele Selbstständige, Rechtsanwältinnen und also wirklich erfolgreiche Frauen, die auch sagen, ich achte auf meine Ernährung, ich bin so diszipliniert, ne, ich mache meinen Sport und. Aber da an der Stelle ist mir das aus dem Ruder gelaufen. Und das hat was damit zu tun, dass das Nervensystem halt in diesem Daueralarmzustand hängt. Also einfach in diesem, wenn man in diesem Dauerfunktionsmodus ist und gerade so High-Performerinnen, ne, je mehr Frauen erreicht haben, desto mehr sind sie es gewohnt zu rennen, zu rennen, zu rennen, immer weiter zu funktionieren, immer lächeln, auch wenn es innerlich ganz anders aussieht. Und dann übergeht man die Signale des eigenen Körpers, des eigenen Nervensystems so lange, dass das zum Normalzustand geworden ist, sich selbst, seinen inneren Zustand zu ignorieren und irgendwie zu überdecken, ob das jetzt Alkohol ist oder Schmerzmittel oder irgendwas anderes, sich abzulenken. Und die Disziplin, die an so vielen Stellen im Leben schon geholfen hat, die macht noch mehr Druck, weil dann immer so mitschwingt, so, ich müsste das doch schaffen, ich müsste das doch hinkriegen, ich krieg doch sonst so viel hin. Und dann macht das noch mehr inneren Druck. Und das Nervensystem kennt dann, also wenn es um Alkohol geht, irgendwann nur noch zwei Zustände. Also entweder Fight, Flight, also totale Übererregung, oder Betäubung. Aber echte Entspannung kann sich dann auch schon mal wie Gefahr anfühlen. Also für das Nervensystem ist es ja so, dass was vertraut ist, das wird als sicher erlebt. Und wenn echte Entspannung gar nicht vertraut ist, weil man die schon so lange nicht mehr kennt, dass man gar nicht mehr weiß, wie das ist, dann kann genau die als Gefahr wahrgenommen werden und dann lieber schnell betäuben, zudecken und weiter funktionieren, weil diese unbewusste Angst so groß ist vor dem, was da sein könnte. Oder auch vor den Gefühlen, die da sein könnten. Kann ja sein, dass da Gefühle kommen, wenn ich die jetzt nicht mehr betäube, die viel zu groß sind, die ich vielleicht gar nicht halten kann, mit denen ich gar nicht umgehen kann, weil ich die ja schon so lange nicht mehr gespürt habe. Da weiß, kann ich ja gar nicht einschätzen, was dann da auf mich zukommt.
Also habe ich richtig verstanden, du sagst, die Frauen sind schon so im Fight- oder Flight-Modus, also die sind so im Kampf- und Fluchtmodus, so abgeschnitten von ihren Gefühlen, von ihrem körperlichen Ding, dass sie sogar Angst vor der Entspannung haben, Angst vor dem, was passiert, wenn sie nicht mehr funktionieren, weil sie es gar nicht mehr kennen und somit als Gefahr wahrnehmen. Aber das ist ja der einzige Punkt, wie sie da rauskommen. Also das ist ja eine totale Krux. Was sagst du dazu oder wie hast du es geschafft, da rauszukommen? Weil ich denke mal, das Erste ist ja, dass anzuerkennen, oder? Also ganz viele sagen ja, ach, dieses eine Glas Wein am Abend oder ja, das brauche ich zur Entspannung oder zur Geselligkeit, so wie du sagst. Ich trinke seit 2 Jahren, glaube ich, kein Alkohol, aber nicht, weil ich ein Problem damit habe, sondern weil er mir nicht schmeckt und weil er meine Gesundheitswerte einfach ruiniert für mehrere Tage und mir ist das Preis-Leistungs-Verhältnis zu hoch. Also für einen Schluck Weinschorle 3 Tage schlechte Werte zu haben und mich fühle mich dann auch nicht gut. Also mein Körper trägt, glaube ich, keinen Alkohol. Aber in der Gesellschaft, so wie du sagst, ist das, ich bin nicht gesellschaftskonform. Also ich werde ganz oft komisch angeguckt und die Leute, die Alkohol trinken, die finden das dann unangenehm, wenn jemand dabei ist, der keinen trinkt. Mir ja egal ist, ob jemand Alkohol trinkt oder nicht, das darf ja jeder für sich entscheiden. Aber wie kommt die da raus? Wenn sie sich noch die Geschichte erzählen, ich bin geselliger, das entspannt mich, zur Beruhigung. Wie hast du das geschafft?
Also du hast es ja gerade schon gesagt, solange sich jemand die Geschichte erzählt, dass alles in Ordnung ist, ist halt für die Person auch alles in Ordnung. Und da kannst du nicht von außen irgendwie sagen, also das ist ja wie mit anderen Dingen, ich kann ja nicht von außen jemandem sagen, dass er ein Problem hat. Die Person muss es ja für sich als Problem wahrnehmen. Das heißt, also wenn sich jemand fragt, habe ich möglicherweise ein Problem? Wenn diese Frage zumindest schon mal im Kopf rumgeistert, dann sage ich immer, stell dir mal vor, weil manche sagen ja auch, ah ja, ich genieße es, aber es schmeckt mir ja auch. Und dann, ich hatte heute Morgen noch so ein Gespräch, da habe ich gesagt, was schmeckt dir denn sonst noch? Und da hat sie gesagt, ja, ich bin Pfälzerin, ich mag Pfälzer Saumagen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, ne? Also ich selbst lebe vegan, dachte so, okay. Aber ja, ich kenne das, habe das schon mal gehört und habe gesagt, jetzt stell dir mal vor, ich sag dir jetzt, du musst jetzt 3 Monate lang auf Pfälzer Saumagen verzichten. Ja, dann bist du bestimmt traurig und denkst, ach, das ist aber schade und so. Aber das macht nichts weiter mit dir. Aber jetzt stell dir vor, du musst 3 Monate lang auf Wein verzichten. Und spür dann mal in dich rein, was dann in dir passiert. Und wenn man dann spürt, Das macht irgendwie eine Anspannung. Das macht mir Angst. Da werde ich unruhig. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dann ist das ein wichtiger Hinweis. Dann ist das einfach, das ist keine Diagnose. Ja, ich stelle keine Diagnosen, aber es ist ein wichtiger Hinweis, weil wenn es wirklich nur ein Genussmittel ist, auf ein Genussmittel kann man leicht verzichten. Mal für eine Zeit. Aber nicht, wenn man schon, also wenn man emotional davon abhängig ist, dann ist es schwierig. Und ja, das mit dem, also wenn man sich dann entschieden hat, loszukommen, dann ist erstmal wichtig, dass man sich auch, wie du jetzt sagst, den Preis bewusst macht, den man zahlt dafür. Mhm. Weil man muss halt fairerweise sagen, also ich liebe mein nüchternes Leben. Jede Sekunde davon. Und ich würde das nie wieder eintauschen wollen. Gleichzeitig weiß ich, weil ich es ja schon getestet habe, dass wenn man so richtig, richtig, richtig angespannt ist, so ganz, so to the core und nicht weiß, wohin jetzt gerade mit der Spannung, dann hilft Alkohol sehr schnell und sehr zuverlässig. Das muss man einfach sagen. Sonst würde ja keiner abhängig werden. Und das heißt, am Anfang fühlen sich alle anderen Regulierungstechniken, alles, was man so lernen kann. Es gibt ja ganz tolle Sachen. Du hast ja in deinem Kurs, der ist ja vollgepackt mit super Sachen, mit denen man sich wieder spüren lernt. Und nichts davon, also alles fühlt sich am Anfang wie die zweitbeste Lösung an.
Ist das so?
Das ist so. Das ist leider so. Also das muss ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen. Das ist am Anfang so, weil der Alkohol, der baut so eine krasse Datenautobahn in deinem Kopf. Das ist die direkte Standleitung zur Instant-Entspannung. Im nächsten Moment kommen schon die Schuldgefühle, die Scham. Dann läuft schon der Film mit, oh, was ist mit morgen früh? Da muss ich wieder arbeiten, da werde ich mich schlecht fühlen. Dagegen hilft der nächste Schluck. Und der nächste und der nächste. Und das ist halt so. Ja, weswegen auch viele Frauen zu mir kommen und sagen, also es hat ja keine, es steht ja keine morgens auf und sagt so, ab heute trinke ich jeden Tag 2 Flaschen Wein. Sondern wir haben ja alle angefangen mit einem Gläschen zum Entspannen. Und dann auf einmal waren es 2. Und dann waren es auch mal 3. Dann war mal eine Flasche leer. Und so hat sich das dann gesteigert. Oder jemand sagt dann irgendwann, nee, also irgendwie fällt mir das jetzt auf und ich höre wirklich auf damit. Die war dann vielleicht noch nicht so tief drin. Aber es ist halt wirklich die Abkürzung zur Entspannung, aber mit einem sehr, 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 sehr hohen Preis.
Ja. Also habe ich richtig verstanden, dass du sagst, abhängig bin ich dann, wenn ich es mir emotional nicht mehr vorstellen kann ohne. Egal, ob ich jetzt einmal in der Woche trinke, jeden Samstag und Sonntag oder jeden Mittwoch, egal wie viel ich trinke, wenn diese emotionale Abhängigkeit da ist und ich mir nicht mehr vorstellen kann, ohne Alkohol zu leben, dann habe ich ein Problem.
Genau. Ich würde sogar schon einen Schritt früher ansetzen und sagen, dann, wenn man trinkt, ich nenne das immer dieses Umzutrinken. Wenn ich trinke, um einen gewissen Zustand zu erreichen oder zu verlassen. Also wenn ich trinke, um mich zu entspannen, oder wenn ich trinke, um lockerer zu werden, um offener zu sein in Gesellschaft, um dazu zu gehören, so nach Motto, eigentlich schmeckt mir das nicht und eigentlich will ich ja auch morgen früh raus, aber dann gucken die anderen komisch. Das ist ja auch so ein, und ich werfe das niemandem vor, das ist ja ganz normal, wir als Menschen, das ist ja ein psychologisches Grundbedürfnis, dazu zu gehören. Mhm. Und gleichzeitig heißt es ja, ich mache mich irgendwie so passend für Umstände und zahl dafür mit meiner Gesundheit. Und das ist halt das, was ich meine, so dieses Umzutrinken. Und das ist zumindest schon ein Alarmsignal, dass ich auf der Straße zur emotionalen Abhängigkeit unterwegs bin, ja. Das würde ich schon so sagen, ganz klar. Und bei mir war es dann so, dass ich zum Schluss wirklich, also ich kannte echte Entspannung gar nicht mehr. Also als ich an diesem Punkt war, wo ich gerade aufgehört hatte, da wäre dein Kurs zum Beispiel, das wäre für mich der heilige Gral gewesen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, weil ich halt gedacht habe, was mache ich denn jetzt mit dieser ganzen Anspannung in mir? Und mir ist im Nachhinein erst bewusst geworden, wie viele Signale mir auch mein Körper schon die ganze Zeit geschickt hat, weil der Körper sagt es uns ja, der sagt uns ja ganz genau, was los ist. Und das Fatale ist halt, dass Alkohol im Gegensatz zu Shoppen, weiß ich nicht, wie das da ist, aber ich glaube, Shoppen überdeckt halt nicht diese Körpersymptome. Also wenn du vorher Rückenschmerzen hast, hast du hinterher immer noch. Aber ja. Bei Alkohol ist ja so, dass der ja auch körperliche Schmerzen überdeckt. also Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, solche körperlichen Symptome, auch zum Beispiel den gestörten Schlaf überdeckt Alkohol ja. Du schläfst zwar sehr oberflächlich, also die Tiefschlafphasen fallen weg, du wachst auf und bist total gerädert, aber du hast den Eindruck, als würdest du schlafen. Und dass dein Nervensystem nachts auf Daueralarmzustand bleibt und du gar nicht richtig schläfst, das kriegst du nicht mit, weil du betäubt bist. Das ist wie bei einer Vollnarkose, das ist ja kein gesunder Schlaf, aber du kriegst es halt nicht mit. Und ja, das ist schon ein krasser Regulierungsmechanismus. Und das meine ich mit dem guten Grund. Auf der anderen Seite halt so, so verständlich. Wenn man in diesem Dauerfunktionieren hängt, wenn man gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, wenn man gar nicht weiß, wohin mit der inneren Anspannung, wenn man dann zum Arzt geht und kriegt gesagt, nee, es ist aber alles in Ordnung, die Werte sind tipptopp und so. Und man denkt sich, aber ich merke ja, hier stimmt was nicht. Und dann merkt, okay, das wird einem überall gesagt, Alkohol gehört zum Feierabend, dann probiert man das und merkt, hey, mir geht's ja besser damit. Und das ist halt so der Grund, warum wirklich schlaue Menschen da reinrutschen. Und ich habe ja zu tun mit diesen, ich nenne sie so, oder das ist halt auch das neue deutsche Wort dafür, Grauzonentrinkerinnen. Also die nicht morgens aufstehen und erstmal ein Glas Wodka brauchen, um klarzukommen, sondern die machen ihren Job, die stehen morgens auf, die pflegen sich. Ich sage ja Ärztin, Rechtsanwältin, die sind voll auf Sendung, die sind top dabei und können sich aber nicht mehr vorstellen, wie sie runterkommen sollen, ohne ein Glas Wein, ist es halt meistens bei Frauen.
Wow. Silke, danke von Herzen. Es war dadurch, dass ich keinen Alkohol trinke, war mir das überhaupt nicht so bewusst. Aber ich glaube, es geht ganz vielen Frauen da draußen so, dass sie Alkohol als zum Abschalten nehmen. Also Frauen entwickeln ja ganz viele Strategien, um mit dem Stress umzugehen. Und so wie du jetzt beschreibst, also ich habe Alkohol noch nie so positiv gesehen, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, weil für mich, also mein Stiefvater war Alkoholiker, würde ich sagen. Mhm. Also der war auch so, ohne Bier ging das Leben nicht. Und für mich war das immer ein Negativbeispiel. Also ich habe immer gesagt, ich möchte nie so werden. Und Alkohol war deswegen für mich immer was Negatives. Du hast mir jetzt das zum ersten Mal verständlich gemacht, warum Menschen davon abhängig werden. Letzten Endes schneidest du dich ja in dem Moment von deinen Gefühlen und von allem, was da ist, irgendwie ab. Also du betäubst dich ja und fühlst ja dann gar nichts mehr, oder?
Ja, also gar nichts mehr würde ich so nicht sagen, aber es ist alles so gedämpft. Also es ist so auf so ein erträgliches Maß runtergedämpft. So fühlt es sich dann an. Also so, wenn es gerade so groß wird und überbordend, dann stutzt man ihm so ein bisschen die Krallen. Und da sind wir aber auch schon gleich mittendrin im großen Nachteil, weil ich möchte mir ja hier nicht nachsagen lassen, dass ich hier Werbung mache dafür.
Nein, du hast mir das erstmal verständlich gemacht,
genau,
wie man das positiv sehen kann, weil ja. Ich hatte noch nie ein Positiv, also ich habe es nie verstanden.
Und das finde ich auch ganz wichtig, dass du das sagst, auch für die Frauen, die das hören, weil die schämen sich so sehr. Und denken halt, wie kann mir das passieren? Wieso kann ich da reingeraten? Ich habe doch auch, die haben ja auch alle Beispiele und sagen, mein Onkel, der war so und der ist ganz übel geendet und ich weiß das doch alles. Ja, sie haben ja auch alle ihre Beispiele und wissen, so wollte ich nie werden. Und ich weiß doch, was das Zeug anrichten kann. Und deswegen finde ich so wichtig, aber darauf hinzuweisen, dass es ja ein Stück weit eine Funktion hat, eine Funktion auch wirklich erfüllt. Es gibt so ein Zitat, das ich gerne benutze. Ich weiß leider nicht, von wem es ist. Ich bin immer ganz schlecht mit Namen. Das lautet, es ist sehr schwer, etwas sein zu lassen, was beinahe funktioniert in Bezug auf Alkohol. Und das finde ich so passend, weil es könnte fast so schön sein, aber natürlich zahlt man einen hohen Preis dafür. Und das ist die Kehrseite. Und genau.
Wie hast du es geschafft und wie hilfst du den Frauen jetzt diesen Zirkel, diese Abwärtsspirale? Ja, ich bin angespannt, Alkohol ist die schnelle Lösung, die mich wirklich auch entspannt. Wie schaffst du die, da rauszuholen, trotz Schuld und Scham? Oder wie hast du es selbst auch geschafft, da rauszukommen?
Ja, also Bei der Hilfe ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, dass ich selbst betroffen bin, weil da natürlich die Schamschwelle schon mal niedriger ist, weil sie wissen, ich werde sie nicht verurteilen, weil ich genau weiß, wie es ist und sehr offen damit umgehe, dass ich selber an dem Punkt war. Mhm. Und das Erste, was wir machen, und das ist ein wichtiger Schritt, ist eine klare Analyse. Also ganz genau gucken, wo stehe ich eigentlich mit dem Thema Alkohol? Also den Mut haben, da hinzugucken. Was sind meine Trigger? Was sind meine inneren Rechtfertigungen? Wo rede ich mir vielleicht selber die Sachen ein bisschen schön? Und da mal genau hinzugucken, mit einem Blick von außen, weil seine eigenen blinden Flecken kann man halt so schwierig sehen. Das ist ein erster ganz, ganz wichtiger Schritt, nach dem Schritt Null sozusagen, über den wir ja eben schon gesprochen haben, überhaupt mal sich eingestehen, dass man ein Problem hat und dass man was verändern möchte. Das ist überhaupt das Wichtigste. Also der wichtigste Punkt war für mich, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will das Zeug nicht mehr in meinem Leben haben. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Das wusste ich am Anfang wirklich nicht. Aber ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich suche mir jetzt Hilfe. Und ich kläre das jetzt, weil ich will das nicht mehr. Das macht mich kaputt. So, das ist also Schritt Null, dann Schritt Eins, die Analyse. Und dann geht es darum, um jetzt in diesem Thema zu bleiben, wieder innere Sicherheit herzustellen. Also dieses Nervensystem aus dem Daueralarm rauszuholen und sowas wie einen inneren, sicheren Ort. Du nennst das emotionale Zuhause, glaube ich, in deinem Kurs. Und ich nenne das immer meinen inneren, sicheren Ort. Also, dass ich sowas wie einen Raum in mir habe, in dem ich sicher bin und in dem ich das nicht brauche. Natürlich braucht es auch ein paar Strategien, also so richtig handfeste verhaltenstherapeutische Tools. Was mache ich, wenn die Druckwelle kommt und so. Aber im Kern der Arbeit geht es darum, sich in Sicherheit zu bringen in sich selbst. Und dann von da aus, ich habe ja eben gesagt, Alkohol hat diese Datenautobahn im Kopf gebaut. Und wir bauen eine neue Autobahn. Mhm. Eine, die zu Entspannung, zu Sicherheit, zu Zugehörigkeit, was immer das Bedürfnis genau dahinter ist, das haben wir ja dann in Schritt 1 analysiert, die dahin führt, ohne dass es eine Substanz braucht. Also wie kann ich das selber regeln? Und immer, 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 immer Selbstermächtigung. Also die Frauen lernen, die Menschen lernen, das aus sich selbst herauszutun, wieder ans Steuer zu kommen ihres Lebens, sich nicht zu fühlen als Opfer einer Substanz, sondern zu sagen, hey, ich kann das wohl kontrollieren. Ich habe das nur vergessen, wie das geht. Aber ich kriege das wieder hin, weil meine tiefste Überzeugung und Teil meiner therapeutischen Grundhaltung ist, dass die Frauen alles, was sie brauchen, um ihre Probleme zu lösen, in sich haben.
Immer.
Also ich gebe da nichts rein, was nicht schon da ist, sondern das ist alles schon da. Und ich vergleiche das immer mit so einem Keller. Das ist so eins meiner Lieblingsbilder. Es ist so ein Keller, der ist vollgestellt mit Kisten und zugerümpelt und irgendwo in diesem Keller ist eine Kiste und da sind die Lösungen drin, da sind die Ressourcen drin, da sind die Stärken drin. Und leider hat sich dann über die Jahre so viel drumherum angesammelt, ganz viel, also bei meinen Frauen dann ganz viel auch Kisten mit leeren Flaschen oder auch mit vollen Flaschen. Mhm. Und wir gehen dann zusammen in diesen Keller und leuchten mal rum und suchen die Kiste mit den Ressourcen und die finden wir auch.
Voll schön. Und was denkst du, welche kleine Sache kann jede Frau heute tun, um sich sicherer in sich zu fühlen und um ihrem Nervensystem einfach mehr Sicherheit zu geben? Weil ich habe jetzt, glaube ich, richtig verstanden, dass das der erste Schritt daraus ist. Also nachdem natürlich zu erkennen, dass ich ein Problem habe, zu erkennen, welches Bedürfnis steckt dahinter, ist ja diese Sicherheit in mir ganz wichtig. Und ja. Was können die Frauen machen?
Also so eine erste kleine Übung, die ich immer ganz gerne anbiete, ist, sich über den Tag verteilt so einen Timer zu stellen. Und man hat ja festgestellt, dass so Übungen fürs Nervensystem, dass immer 90 Sekunden, so mindestens 90 Sekunden, dass das eine gute Zeit ist. Das hast du ja bei dir, glaube ich, auch mit drin, weil da halt so die parasympathische Reaktion dann anspringt. Und ich empfehle immer ganz gerne, stell dir mal über einen Tag verteilt alle 90 Minuten einen Timer und check dann mal 90 Sekunden bei dir ein. Und im allerersten Schritt sag ich zum Beispiel auch gar nicht eine Übung oder irgendwas, sondern innehalten, beide Füße auf dem Boden innehalten, Hand aufs Herz und die Augen mal kurz schließen und mal spüren, was ist gerade in mir los? Brauche ich irgendwas? Habe ich irgendwelche Gefühle? Und möglichst nicht bewerten, nicht mitkommen, den Kommentar mitlaufen lassen, sondern wahrnehmen, wirklich wahrnehmen. Und das ist für viele Teilnehmerinnen schon echt, also erstens herausfordernd und zweitens aber auch, dass sie sagen, wow, das ist richtig wertvoll, weil dieses Regelmäßige und dann klingelt der Timer und dann weiß ich, ich mache das jetzt, das ist halt so ein, ich kriege wieder einen Raum in meinem eigenen Leben. Da ist wieder ein Platz für mich und für meine Bedürfnisse und für die Frage, was ist eigentlich gerade mit mir los? Und das ist so ein erster kleiner Schritt, um dem Nervensystem zu signalisieren, hey, ich bin auf deiner Seite und wir gucken jetzt mal anders hin.
Und wenn, also du hast jetzt gesagt, alle 90 Minuten Timer stellen, für 90 Sekunden einchecken. Mhm. Und vorhin hast du ja gesagt, die haben so eine panische Angst vor ihren Gefühlen. Mhm. Also wie kriege ich diese Krux denn hin, dass ich sage, ich habe ja Angst zu fühlen, ich will das ja gar nicht fühlen. Und ich will ja gar nicht bei mir einchecken, dann würde ich ja diesen Timer umgehen und immer so auf Snooze drücken, um das jetzt nicht machen zu müssen. Was hast du da noch für einen Tipp gegen die Angst?
Ja, also ich sag mal, wenn das wirklich, weil das ist so eine ganz niederschwellige Herangehensweise und wenn man wirklich feststellt, dass man da schon Panik hat bei so einer Übung, wo ich wirklich nur mal wahrnehme und auch wenn Angst da ist, sage, okay, die Angst ist da und die darf jetzt da sein und das ist okay, dann würde ich wirklich sagen, sprich mal mit einer Fachperson darüber, weil dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass da eine ganz, ganz alte Stressreaktion mitläuft, also sowas Traumatisches vielleicht dahinter steckt. Dass da was hochkommt, was wirklich sagt, du darfst dich auf gar keinen Fall spüren. Die meisten Frauen, also 9 von 10, kommen damit ganz gut zurecht und sagen, okay, das war am Anfang ungewohnt, aber das geht. Und wenn da wirklich so ein Angstmonster kommt, dann ist mal ganz wichtig zu wissen, das heißt nicht, dass mit dir was nicht stimmt. Das heißt nicht, dass du komisch bist oder bei dir gar nichts funktioniert oder du ein hoffnungsloser Fall bist oder so, sondern das heißt, dass es sein kann, dass dieser Alarm in deinem Nervensystem, der dich schützen will, so groß ist und so laut, dass der vielleicht wirklich fachliche Begleitung braucht, um da erstmal Sicherheit und Ruhe reinzubringen.
Okay, also du sagst, wenn ich diese Übung nicht machen kann, sollte ich mir Hilfe suchen und mit einem Experten drauf schauen. Und du bist ja Trauma-Fachberaterin. Ab woher weiß ich denn, dass ich ein Trauma habe? Oder was ist denn ein Trauma aus Expertensicht? Also dieses Wort Trauma wird ja sehr inflationär überall verwendet. Was würdest du denn sagen, was ist ein Trauma oder ab wann habe ich denn ein Trauma?
Ja, also früher hat man Trauma immer in Verbindung gebracht mit dem sogenannten Schocktrauma oder Monotrauma. Also da muss eine ganz schlimme Sache passiert sein. Das gibt es auch, also Menschen, die einen schlimmen Unfall oder irgendwas erlebt haben.
Also Unfallvergewaltigung. Solche Sachen, Überfall.
Genau, Krieg, Flucht, also wirklich Gefahr für Leib und Leben. Ne? So, das ist ein Schocktrauma. Das gibt es natürlich. Es gibt aber viel mehr Fälle, die so unterm Radar fliegen, die nach dem sogenannten stressorbasierten Traumamodell funktionieren. Das heißt, das Nervensystem, also Trauma ist gar nicht das Ereignis, das traumatische Ereignis, sondern Trauma ist dann in erster Linie ein Nervensystemsregulationsproblem. Also, da ist Stress passiert, existenzieller Stress, den das Nervensystem in dem Moment nicht verarbeiten konnte. Ich mache mal ein Beispiel, dass man sich das vorstellen kann. Wenn jetzt ein Kind 2 Jahre alt ist und es geht in einem großen Kaufhaus verloren, weiß nicht mehr, wo die Mama ist. Und sucht die Mama und hat richtig Angst und Panik und weiß nicht, wo die Mama ist. Und lauter fremde Menschen und alle reden auf es ein und es schreit und schreit und schreit und schreit um sein Leben letztlich. Ne? Also für Erwachsene relativ normale alltägliche Situation, aber für das Kind existenzieller Stress. So, das kann schon eine traumatische Reaktion im Nervensystem auslösen. Das heißt, die Erinnerung an dieses Ereignis wird dann nicht sortiert abgelegt. Also 2 Jahre war jetzt vielleicht auch ein bisschen jung, sagen wir, es ist schon 3 Jahre alt, ne? Aber das Ereignis wird nicht sortiert abgelegt, sondern es wird nur abgelegt als Gefühl, als Geruch, als so fragmentierte Erinnerungen. Mhm. So, das heißt zum Beispiel, wenn das zum Beispiel in der Parfümabteilung passiert ist, dann kann es sein, dass später im Leben der Geruch von einem bestimmten Parfüm so eine Art Angst- oder Unruhereaktion in mir auslöst. Und ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Wenn ich dieses Parfüm rieche, fühle ich mich nicht gut. Und möglicherweise könnte das sein, dass das auf so einer Situation beruht. So. Das wird aber an sich nicht so super schlimm sein. Also bevor jetzt alle sagen, oh mein Gott, solche Situationen passieren ja jeden Tag, dann sind ja alle Kinder traumatisiert.
Bin auch mal.
Ja, ich auch. Ich bin auch Mama. Ne? Also, aber es kommt halt drauf an, was dann danach passiert. Wenn dann die Mama wieder da ist und die Mama wirkt koregulierend auf das Kind ein, nimmt es in den Arm und ist wieder da und alles ist gut, dann fährt das System auch schnell wieder runter. Dann kann es trotzdem sein, dass später mal so ein Parfüm so ein komisches Gefühl auslöst. Irgendwie weiß ich nicht, das macht mich nervös, dieses Parfüm. Mhm. Aber es ist jetzt nichts Schlimmes, was das Leben beeinträchtigt. Wenn man aber dann vielleicht noch eine Mutter hat, die in dem Moment gestresst reagiert, die vielleicht oft gestresst ist oder die vielleicht oft angetrunken ist. So war es bei mir der Fall. Die halt nicht koregulierend dann zur Seite stehen kann, sondern die sagt, ja, was weinst du denn jetzt immer noch? Ich bin doch wieder da. Meine Güte, ist doch nichts passiert. Mhm. Ja, es ist doch nichts passiert. Und dann passiert das vielleicht öfter. Dann haben wir vielleicht eine Bezugsperson, die nicht so aufmerksam ist und man geht so einmal in der Woche im Kaufhaus verloren oder ist so irgendwo unterwegs und keiner kümmert sich oder so. Dann ist das auch immer noch nichts, wo jetzt, sag mal, ein Jugendamt oder sowas eingreifen würde, sondern das ist immer noch, ja, irgendwie okay. Aber das kann halt dafür sorgen, dass dann Stress auf Stress auf Stress auf Stress kommt und das Nervensystem das nicht mehr runterreguliert kriegt und dann in so einer Dauerstresssituation irgendwie festhängen bleibt.
Und das ist dann Trauma?
Das kann dann im späteren Leben zu einer traumatischen Stressreaktion führen. Genau, weil dann kann es nämlich sein, dass du dieses Parfüm riechst und hast eine regelrechte Panikattacke und weißt gar nicht mehr, wohin mit dir und hast eine richtige Panikattacke vor dem Parfümregal mit allem, was dazugehört, mit Schweißausbrüchen, mit Herzrasen, mit und weißt gar nicht, wohin mit dir. Und das ist dann ein wichtiger Hinweis darauf, dass da Stress in deinem Nervensystem hängt, der alt ist und wo man dann auf einer anderen Ebene nochmal Sicherheit herstellen sollte.
So eine Art Nachbeälterung.
So eine Art Nachbeälterung, ganz genau. Nachversorgung.
Okay. Und was macht aus deiner Sicht als Trauma-Expertin, also ich habe jetzt richtig verstanden, Trauma ist, wenn das Nervensystem nicht mehr regulieren kann und dauergestresst bleibt aufgrund von Ereignissen aus der Kindheit oder aufgrund von Dingen, die mir mal passiert sind. Und das können bei einer Person, kann das eben koreguliert worden sein oder sie ist einfach widerstandsfähiger und hat das nicht so empfunden und bei der macht das gar nichts, sie entspannt sich. Und eine andere Person ist eben sensibler oder reagiert da völlig anders. Und wenn das Nervensystem dauergestresst ist, dann können wir von Trauma sprechen oder einer traumatischen.
Genau. Mir ist gerade noch ein Bild eingefallen, was es vielleicht ganz gut erklärt. Und zwar das Bild von wie so ein Wasserfass. Also wenn man sich vorstellt, man steht in so einem großen Fass. Und wenn dann sowas passiert, wie mit dem Kaufhaus oder andere Kleinigkeiten, dann kommt immer so ein bisschen Wasser in dieses Fass rein. Und unsere Fässer haben aber auch unten so einen Ablaufhahn, so einen Ablasshahn. Und wenn dann die Mama ansonsten eine total liebe Mama ist und sich kümmert und alles, dann wird immer wieder unten Wasser abgelassen. Und dann kommt wahrscheinlich auch wieder oben Wasser rein. Dann kann es auch zum Beispiel sein, man hat mal vielleicht als Kind einen Unfall, bricht sich irgendwas, dann kommt vielleicht ein bisschen mehr Wasser. Aber das wird auch wieder abgelassen, weil ja ansonsten das Leben gut ist. Aber wenn dann zwischendurch nicht genug Wasser abgelassen wird, aber immer wieder Wasser dazukommt, dann haben manche Frauen das Wasser irgendwann bis hier stehen und fühlen sich aber ganz normal, weil sie sich an diesen Zustand gewöhnt haben und denken so, es ist doch eigentlich alles okay in meinem Leben. Aber beim kleinsten Stress geht das Wasser hier hin und sie können nicht mehr atmen und sie denken, wieso überreagiere ich denn so? Es ist doch eigentlich alles okay und haben aber gar nicht mitgekriegt, dass ihnen das Wasser schon bis hier stand. Ich finde, das erklärt es vielleicht nochmal ganz gut.
Ja, ist ein schönes Bild. Also du hast gerade erst zum Mund und dann zur Nase gezeigt für alle, die es jetzt nur per Audio hören.
Ach so, ja. Danke, Corinna.
Ja. Das ist ein schönes Bild, wenn mir das Wasser schon bis über den Mund steht und ich nur noch durch die Nase atme und dann kommt eine kleine Sache, die das fast zum Überlaufen bringt, wie man so schön sagt. Und dann kriege ich keine Luft mehr und verurteile mich aber vielleicht selbst, weil ich denke, es war ja jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Und was macht dann aus deiner Sicht die Veränderung eines Nervensystems wirklich möglich? Also wie kann ich dann aus traumatherapeutischer Sicht die Autobahn neu bauen?
Also bei der Traumaarbeit gehört tatsächlich Psychoedukation auch ganz klar zur Arbeit. Also ganz oft ist es schon sehr, sehr erleichternd, wenn ich Frauen das einfach mal erkläre, was da bei ihnen los ist und wieso sie ständig überreagieren und dass das gar keine Überreaktion ist, sondern dass sie sich davor schützen zu ertrinken, gerade um in dem Bild zu bleiben. Und dieses Verständnis darüber, ach, das ist mit mir los, das nimmt oft schon Stress raus, weil dann weiß ich, mit mir ist alles okay. Es liegt nicht daran, dass mit mir was nicht stimmt, sondern im Gegenteil, das beweist, dass mein Nervensystem richtig gut funktioniert und mich richtig gut beschützt. Und dass mein Körper richtig, richtig schlau ist, wenn er mir da ständig diese Verspannung anzeigt und sagt, hey, hier ist aber was, guck da mal hin. Und was wir nicht machen und auch nicht machen müssen, davor haben viele Angst, ist in der, ich sag mal, so in der alten Soße immer rumrühren. Also wir müssen nicht genau wissen, was passiert ist mit 3 und mit 3,5 und mit 4 und mit 7. Und wir müssen das nicht alles wissen, um das aufzulösen, sondern es geht darum, im Heute, im Hier und Jetzt einen anderen Umgang damit zu finden, mit sich. Also zum Beispiel auch über solche Techniken, wie du sie auch in deinem Kurs drin hast, sich anders zu regulieren, sich wieder wahrzunehmen, sich wieder zu spüren und das als sicher zu erleben. Und meine Überzeugung ist, meine Haltung ist, dass es gerade bei, also das traumasensible Begleitung auch bedeutet, gerade am Anfang ganz, ganz engmaschig an der Seite der Person zu sein. Also ich finde es komisch, wenn Traumatherapie sozusagen alle 14 Tage ein Termin ist und dazwischen passiert irgendwie nichts und man ist sich selber überlassen. Ich mache die Erfahrung, dass ich mache am Anfang, bin ich wirklich 1:1 auch so im Support. Und da mache ich die Erfahrung, wenn die Frauen immer direkt ihre Fragen stellen dürfen und sagen dürfen, hey, ich habe jetzt diese Übung gemacht und das habe ich erlebt. Ist das so in Ordnung? Ist das irgendwie komisch? Was bedeutet das? Und es immer wieder gespiegelt bekommen, dann wächst die Sicherheit relativ schnell, weil sie relativ schnell merken, hey, ich kann ja was verändern, ich kann ja was bewegen. Mhm. Und einen ganz wichtigen Punkt finde ich noch, und zwar zum einen würdigen, wie das eigene System einen beschützt hat, davor, dass es noch schlimmer wird. Also ich habe mit einer Frau zum Beispiel gesprochen, die hat geweint, als ich ihr gesagt habe, wie gut, wie schlau von dir, dass du angefangen hast, Alkohol zu trinken, weil wer weiß, vielleicht wärst du sonst gar nicht mehr hier, weil vielleicht hättest du den Schmerz anders gar nicht ertragen können, weil der ist wirklich was Schlimmes passiert. Und das mal anzuerkennen und zu würdigen, dass das einfach auch eine Schutzreaktion ist, das verändert das Bild, wie sich Frauen selber wahrnehmen. Und auch das nimmt einfach so diesen Stress raus, weil sie verurteilen sich ja voll. Und sagen, mit mir stimmt was nicht, ich bin schwach, ich kann das nicht. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, aus dieser Problemtrance rauszukommen. Also nicht immer auf das zu gucken, was alles schlecht ist, sondern auf das, was schon gut ist, was gut geklappt hat, was schon da ist, was ich kann, diese Stärken wieder mehr in den Fokus zu nehmen. Und das Symptom immer als Botschafter zu begreifen, eben von etwas, was dahinter liegt. So, das finde ich ganz wichtig. Und jetzt habe ich den Faden, ehrlich gesagt, verloren. Sorry,
ich habe dafür noch eine Frage.
Ich wollte auf irgendwas hinaus, weil du gefragt hast nach der Traumarbeit, wie wir das denn da machen. Und ich hatte noch, ach so, genau. Ich weiß jetzt wieder, was ich sagen wollte. Darf ich da nochmal anfangen? Und den zweiten Aspekt, den ich wichtig finde zu würdigen, ist, dass wenn es denn eine wirkliche eine Situation gab, an die Frauen sich auch erinnern, die wirklich schlimm war, wenn da was Schlimmes passiert ist, das auch anzuerkennen und zu sagen, da ist was Schlimmes passiert, es gab einen Täter, eine Täterin und es gab mich als Opfer und das ist so und das darf ich auch anerkennen und ich war das Kind, ich hatte nicht die Verantwortung, der Erwachsene ist immer der Verantwortliche. Ich lasse aber jetzt die Hoffnung auf eine andere Vergangenheit los. Das finde ich ganz wichtig. Also nicht so sagen, ja, ich verzeihe das oder ich vergebe das oder ich tue so, als wäre das nie passiert, weil das ist ja oft, was auch in Familien passiert. Also wenn es jetzt wirklich um sexuellen Missbrauch oder sowas geht, da wird nicht drüber gesprochen. Das darf man nicht sagen. Die eigene Wahrheit wird aberkannt, sondern die eigene Wahrheit anerkennen und dann aber zu sagen, und ich wünsche mir jetzt nicht mehr rückwirkend, ich hätte doch eine schöne Kindheit haben wollen oder haben müssen, weil das bringt nichts, sondern im Hier und Jetzt zu sagen, okay, so war das. Und ab jetzt, ab hier als Erwachsene, kann ich mich anders entscheiden und kann ich den Weg anders gehen.
Man kann entscheiden, nicht länger darunter zu leiden.
Genau, genau.
Und da hilft Vergeben, finde ich schon manchmal, indem ich anerkenne, das hätte nicht passieren dürfen. Und ich vergebe mir, weil ganz viele Frauen denken ja auch, dass die mit Schuld daran sind. Und irgendwann auch dem anderen zu vergeben, aber nicht für ihn, sondern damit ich Ruhe habe. Und neu in die Zukunft schauen kann. Und nicht vergeben im Sinne von gutheißen, sondern vergeben im Sinne von, ich leide nicht mehr drunter. So, ich beschließe ab heute nicht mehr darunter zu leiden, egal wie meine Kindheit war.
Ja. Ja, also den Punkt, sich selbst zu vergeben, da sagst du was ganz Wichtiges, weil das stimmt. Ne? Oft haben Opfer auch selber Schuldgefühle. Und das ist ganz, deswegen ist auch diese Anerkennung dessen, was passiert ist, ganz, ganz wichtig.
Ja, Silke, ich danke dir von Herzen für diesen Blick auf Alkohol, der mir einfach auch nochmal einen anderen Blick darauf gegeben hat und jetzt mich einfach verständnisvoller dafür gemacht hat. Und ich hoffe, die Frau, die das hört, dass du dich jetzt weniger schuld fühlst oder vielleicht kennst du auch jemanden, der alkoholabhängig ist und hast jetzt dafür einfach ein besseres Verständnis. Ich finde, das hast du super eingehend erklärt, dass auch wir, die vielleicht in der Familie leben mit jemandem, der alkoholabhängig ist, dass wir den einfach, dass dort mehr Mitgefühl stattfinden kann. Und wie du aber auch gesagt hast, wenn derjenige das nicht einsieht, dann sind wir eben auch raus. Dann können wir ja von außen nichts machen. Kannst du vielleicht noch zwei Tipps geben? Einmal, wenn ich selbst betroffen bin und einmal, wenn ich so ein Familienmitglied habe, was Frauen tun können? Das wäre, glaube ich, noch mega hilfreich.
Ja, also ehrlich gesagt ist es in beiden Fällen der gleiche Tipp, nämlich such dir Unterstützung. Es gibt sehr gute Unterstützung für Betroffene, sowohl im kostenfreien System als auch im bezahlten System. Es gibt ja mittlerweile unterschiedlichste Ansätze. Und es gibt auch sehr, sehr gute Begleitung für Angehörige. Und wenn man sich nicht sicher ist, ist das was für mich oder so, dann ist sicherlich eine gute Anlaufstelle eine Selbsthilfegruppe auch für Angehörige von Alkoholikern oder von Suchtkranken. Und ich gerade bei diesem Thema, weil das so schambesetzt ist. Also es klingt jetzt so banal, hol dir Unterstützung. Aber das ist es bei dem Thema nicht, weil das ist so, so schambesetzt, dass ganz viele Menschen in ihrem Kopf haben, ich muss das alleine hinkriegen, ich muss das alleine schaffen. Ich kann damit nicht zu jemand anders hingehen und mit dem darüber sprechen. Und das ist einfach nicht richtig. Also wenn man sich einen Knochen bricht, dann heilt der theoretisch ja auch von alleine, wenn man das einfach in Ruhe lässt. Aber da würde man auch zum Arzt gehen und zur Physiotherapie und gucken, dass das wieder gut wird und man wieder gehen kann. Mhm. Und es gibt wirklich nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist keine Charakterschwäche und es gibt gute Unterstützung. Und bitte, bitte sprich mit jemandem. Das wäre wirklich mein Tipp.
Also du sagst, egal ob Betroffener oder Familienmitglied, holt euch Hilfe an die Seite, denn das alleine zu regulieren, alleine zu schaffen, wenn du es bisher nicht geschafft hast, ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich.
Ja.
Vielen lieben Dank, Silke. Vielen Dank an dich, die hier zugehört hat. Wenn du jemanden kennst, der vielleicht genau diesen Podcast hören soll, dann leite ihn unbedingt weiter. Schreib uns einen Kommentar drunter. Like ihn, wir freuen uns. Ich verlinke auch nochmal Silkes Kontakt hier drunter, denn ich glaube, Silke, wenn sich jemand an dich wenden möchte, kann er das auch tun. Du machst 1:1 Betreuung und auch, okay. Ne?
Ja, es gibt Gruppen, es gibt Einzelbetreuung, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Gerne einfach melden.
Genau,
und dann schauen wir, was es braucht.
Hier drunter und dann von Herzen. Danke für dich, liebe Silke, danke für dich als Zuhörerin und so schön, dass wir auch darauf mal die Taschenlampe halten konnten und das Thema beleuchten konnten. Bis ganz bald. Mach's gut. Tschüss und danke, Silke.
Danke.